Guten Morgen. Ich habe mich im Predigtext geirrt. Eigentlich wäre heute ein anderer dran gewesen, aber heute ist ein ganz komischer Tag, Michaelistag. Weiß von den Baptisten oder Freikirchlern kaum jemand, was das ist, vermutlich. Das hat sowas mit Erzengeln zu tun und sowas. Und ich habe aus Versehen diesen Text vorbereitet, der dazu passt. Und von daher mache ich das jetzt. Da müsst ihr jetzt durch, oder wie heißt das? Also, zum Michaelistag. Die 72, Lukas 10, 17 bis 20. Lukas 10, 17 bis 20, für die, die mitlesen wollen. Die 72, in Klammern Jünger, aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Als ich dann bei diesem Text war, dachte ich mir, hat ja auch was mit uns zu tun. Ich komme dann gleich drauf. Ja, Jesus schickt also 72 Jünger los in die Wildnis. Und was wir über die Vorbereitung dieser 72 lesen können, da kann man dann annehmen, dass diese Jünger endlich froh waren, nachdem sie jetzt zurückkommen, dass ihr Auftrag erledigt war. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Jesus, da ist die Welt wieder in Ordnung. Aber Jesus hatte sie ja ausgesandt wie Lämmer unter die Wölfe. Das ist ja nicht gerade eine positive Verheißung. Das ist etwas, worauf man sich dann wahrscheinlich nicht so arg freut. Ihren Dienst mussten sie also in einer äußerlich feindlich gesonnenen Umwelt versehen. Und wir verstehen es sicher, wenn sie froh sind jetzt, dass diese schwere Aufgabe erledigt ist. Trotz dieser Bedrängnisse, die Jesus ihnen da verheißen hat, kehren die Ausgesandten voller Freude zurück. Und wie wir aus anderen Evangelien, aus der Apostelgeschichte und auch den Briefen im Neuen Testament lesen können, ist das eine Erfahrung, die Christen immer wieder machen und machten. Die äußeren Bedrängnisse können oft die Freude des Herrn im Herzen der Gläubigen nicht auslöschen. Komme ich gleich auch noch mal kurz drauf. Was war der Auftrag dieser 72? Jesus sagte ihnen: Geht hin und heilt die Kranken und verkündigt, dass das Reich Gottes nahe und sichtbar ist. Und wir wissen, dass damit also Jesus gemeint ist im Kommen des sichtbaren Reiches Gottes. Die Jünger hatten nach ihrem Auftrag also das machtvolle Wirken Gottes in ihrem Leben erfahren. Es war sichtbar geworden, weil sie ihrem Herrn vertraut hatten. Und dieses Vertrauen drückt sich in ihrer Teilnahme an seinem Dienst aus, weil sie ihm gehorcht haben. Sonst hätten sie diese Erfahrung nicht machen können. Und wie gesagt, aus dieser Erfahrung der aufsehenerregenden Macht Gottes und sind die bösen Geister untertan, sie mit Freude erfüllt, das können wir sicher verstehen. In den Evangelien lesen wir immer wieder davon, dass Jesus selbst Dämonen austrieb, allein durch die Autorität seines göttlichen Wortes. Und nun waren diese Dämonen auch den Jüngern untertan. Nicht, weil sie selbst eine Vollmacht besaßen, sondern aufgrund der ihnen von dem Sohn Gottes für diesen Dienst verliehenen Autorität. Verständlicher Jubel also. Ich sagte ja eben, dass es auch einen gewissen Bezug zu uns hat. Als ich diesen Text vorbereitet habe, musste ich daran denken, dass wir auch, wie lange ist es jetzt her? Knapp 14 Tage, eine Verteilaktion hier in Oberramstadt hatten, dass wir uns das Herz gefasst haben, ich sage das jetzt mal so aus meiner Sicht, rauszugehen auf die Straße und Menschen eine Zeitung zu überreichen oder in den Briefkasten zu werfen, in der viel über die Kraft Gottes und seine Liebe zu uns zu lesen war. Nur gute Nachrichten. Wir sind da auch meist zu zweit. Alfred war alleine. sind meist zu zweit im Namen des Herrn unterwegs gewesen, so wie die Blues Brothers. Und wir haben Zeitungen verteilt, in denen, wie gesagt, Gott und seine Liebe zu uns Menschen das Thema war. Wir haben uns rausgewagt. Wir haben vielleicht keine bösen Geister ausgetrieben, aber manchmal hatten wir doch Gelegenheit dazu, auf Gott hinzuweisen, dass sein Reich gekommen ist. Mit oder ohne Ergebnisse, das wissen wir jetzt noch nicht. Es gibt auch einige von uns, die sich trauen, in Darmstadt Menschen auf der Straße einfach so anzusprechen und mit ihnen zu beten. Und wenn die Spielplatzbande, die heute Nachmittag ihr Fest feiert, im Bauwagen etwas von Gottes Liebe vermittelt an die Kinder, Gottes Liebe, die uns Menschen sucht, ist das sicher auch ganz ähnlich. Wir gehen dann vielleicht mit etwas Zittern und Zagen daran, ich rede jetzt von mir, Gottes Auftrag zu erfüllen, zu den Menschen zu gehen, um ihnen das Heil Gottes für uns nahe zu bringen. Lieber warte ich eigentlich, dass die Menschen zu uns kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so verstehe ich eben auch den Bericht des Lukas hier. Es ist Gottes Wille, dass wir das tun. Losgehen im Rahmen unserer von ihm gegebenen Gaben. Auch wenn es mir persönlich, wie gesagt, nicht leicht fällt, rauszugehen. Jesus schickt ja auch 72 Jünger in unserem Text los, nicht nur die berühmten 12, die wir alle kennen, aus seinem engeren Kreis. Ich lese daraus, sein Auftrag gilt den vielen, auch heute noch, nicht nur einem bestimmten engen, konkreten Kreis. Mit Zittern und Zagen geht's los und mit Freude hört's auf. Und beim Abschlussgrillen nach unserer Verteilaktion, muss ich ehrlich sagen, waren wir alle sehr beschwingt. Ich glaube auch nicht nur, weil wir es endlich geschafft haben, uns endlich hinter uns lag, sondern weil es einfach Freude gemacht hat, weil wir es gespürt haben, dass wir das eben im Auftrag Gottes gemacht haben. Und das macht einfach Freude. Das mal so als Randbemerkung und damit aber auch zurück zum Text. Wie gesagt, Jesus schickt 72 Jünger auf seinem Weg von Galiläa aus, die in seinem Namen das Evangelium verkündigen und die Mächte des Bösen bekämpfen sollen. Nee, diese 72 werden nicht losgeschickt, um einfach nur ein paar Werbeflyer zu verteilen für das Unternehmen, was Jesus da jetzt gestartet hat. Das Ziel der Aussendung der 72 besteht auch nicht darin, dass sich Leute, zu denen sie gesandt sind, anschließend fitter oder besser fühlen. Geschweige denn, dass die Leute von den Jüngern irgendwelche Abos käuflich erwerben sollen. Das kennen wir ja auch, dass es dann klingelt. Sondern indem die 72 Jünger zu den Menschen gehen, bringen sie mit ihrer Verkündigung das Reich Gottes zu ihnen. Sie entreißen sie damit dem Machtbereich der Mächte des Bösen. Und genau das geschieht eben auch. So stellen es die 72 fröhlich und staunend fest, als sie von ihrer ersten Runde zu Jesus zurückkehren. Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Das haben sie offenbar so nicht erwartet. Böse Geister, Dämonen, das klingt vielleicht jetzt erstmal sehr mittelalterlich. Oder vielleicht auch nach einem Bericht aus dem Urwald von Neuguinea. Doch was die 72 Jünger hier erfahren und ansprechen, hat in Wirklichkeit mit Aberglauben oder einer längst überholten Weltwirklichkeit nichts zu tun. Jesus selbst greift nämlich auf, was die Jünger gerade erfahren haben. Die ganze Zeit, sagt er, die ganze Zeit, als ihr unterwegs wart, sah ich den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Der Herr Jesus geht für mich ein bisschen überraschenderweise gar nicht so auf die Freude dieser zurückkehrenden Jünger ein, sondern er erläutert ihnen, was sie eigentlich dort erlebt haben, was sie vielleicht gar nicht so sehr wahrgenommen haben. Die Tatsache, dass die Dämonen den Jüngern untertan sein mussten, war ein Anzeichen dafür, dass die Macht des Satans in Zukunft vollkommen gebrochen werden würde. Wir kennen aus der Offenbarung die aus der sogenannten Trübsalzeit, am Ende der Trübsalzeit und final am Ende des tausendjährigen Friedensreiches, diese Berichte, dass der Satan endgültig besiegt sein wird. Und in dem Dienst des Sohnes Gottes, wie auch im Dienst der von ihm bevollmächtigten Jünger, wird jetzt an dieser Stelle der zukünftige, der endgültige Sieg Jesu bereits vorgenommen. Wenn das ist das, worüber sich die Jünger eigentlich freuen sollten, sagt Jesus. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Zwei Bibelstellen als Beleg dafür. In Matthäus 12, 28 steht, da sagt Jesus, wenn mir der Geist Gottes hilft, die Dämonen auszutreiben, dann ist Gottes Reich doch schon zu euch gekommen. Und in Offenbarung 20:10 steht, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Das ist dann wirklich das Ende des Bösen. Uns sind Dämonen untertan, sagen die Jünger. Aber nicht um spektakuläre Aktionen geht es in dem Dienst der Jünger. Nicht so sehr um Stoff für Gruselfilme fürs Kino, sondern darum, dass dort, wo das Evangelium verkündigt wird, die gottfeindlichen Mächte eben weichen müssen, dass sie sich geschlagen geben müssen. Satan, der versucht hatte, sich gegen Gott aufzulehnen, dessen Ziel darin bestand und besteht, die Herrschaft über die Menschen endgültig an sich zu reißen, muss sich geschlagen geben. Der hat keinen Platz mehr in der Nähe der Kommandozentrale dieser Welt, wie das mal jemand formuliert hat. Das ist sicher. Aber es bleibt ein Problem. Geschlagen ist er zwar, aber jetzt ist er umso eifriger hier auf Erden noch am Werk. Er versucht, auch wenn er seiner sicheren Niederlage entgegengeht, immer noch Menschen von Christus abzubringen und sie mit sich ins Verderben zu stürzen. Doch diese Rückzugsgefechte, so kann man das vielleicht sehen, ändern nichts daran, dass er, der Gegenspieler Gottes, immer wieder klein beigeben muss, wo Menschen im Auftrag Christi tun, was Christus befohlen hat. Und was hat er befohlen? Hingehen, verkündigen, befreien von der Macht des Bösen, heilen, was zerbrochen ist in der Beziehung zum Vater im Himmel. Ja, wir haben das sicher schon erlebt. Wir stecken mitten in einem Kampf. Das ist eine Erfahrung, die wir manchmal beinahe handgreiflich machen können. Eine Erfahrung, dass da der Teufel nicht einfach kampflos aufgibt, wenn ihm Menschen aus seinem Herrschaftsbereich entrissen werden sollen. Da setzt er sich zur Wehr, geht gegen diese Menschen vor, noch einmal oder immer wieder mit besonderer Heftigkeit. Das geht so weit, dass ich sogar im Umkehrschluss sagen würde, wenn das Leben ganz glatt und einfach läuft, dann stimmt etwas mit unserer Beziehung zu Gott nicht. Dann hat der Satan uns bereits in den Klauen sozusagen, dann braucht er nicht mehr gegen uns vorzugehen. Aber er versucht eben immer, Hindernisse in den Weg zu legen. Er versucht alles, was er kann, um zu verhindern, dass zum Beispiel eine Bekehrung, eine Umkehr zu Gott stattfinden kann. Und natürlich gibt er auch nach einer Bekehrung zu Gott nicht auf. Er hat seine eigenen Tricks auf Lager, um Menschen wieder dazu bewegen, sich aus der Gemeinschaft mit Christus zu lösen und sich eben wieder neu dem Satan anzuschließen. Er kennt unsere menschlichen Schwachpunkte sehr genau. Da spielt dann das Wohlfühlen oft genug in der Tat eine Rolle, dass man sich doch zum Beispiel am Sonntagmorgen viel lieber im Bett aufhält als im Bus oder im Auto auf dem Weg zu einem Gottesdienst. Dass man doch Spaß haben will im Leben und dann für Christus einfach keine Zeit hat, als wenn das Leben mit Christus keinen Spaß machen würde. Dass Geld und Hobby und Familie letztendlich an der ersten Stelle im Leben landet und Christus auf die hinteren Plätze verwiesen wird, wo er letztlich dann völlig unwichtig wird. Manche Menschen sind vielleicht auch enttäuscht von Gott, weil sie ihn sich anders vorgestellt haben, als er eigentlich ist, weil sie sich in ihm getäuscht sehen und dann schmeißen sie ihren Glauben hin. Wir kennen das vielleicht von diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, was Jesus einmal sagt, wo das Wort Gottes auf ganz verschiedene Böden fällt. Das eine sind Steine, da keimt es dann, aber geht gleich wieder kaputt. Das andere sind in Dornen, wo die Dornen darüber wachsen und das Getreide ersticken. Dann fällt es auf den Weg und wird zertreten und einiges fällt auf gutes Land und bringt Frucht. So versucht der Teufel einfach die Menschen immer wieder anzugreifen. Nein, unterschätzen wir nicht den Kampf, von dem Christus hier spricht. Den Kampf, in den wir als Gemeinde, in den wir auch als Einzelne immer wieder gestellt sind. Und unterschätzen wir auch nicht den Gegner, auch wenn er heutzutage vielfach nur noch belächelt wird. Teufel gibt's den und nicht mehr ernst genommen wird. Wir kennen das vielleicht aus den Märchen. Ich weiß nicht, wer von euch noch alte Märchen liest. Aber da gibt's ja auch so schöne Geschichten vom Bauer und dem Teufel. Und immer gewinnt der Bauer und besiegt den Teufel, weil er so klug ist. Unterschätzen wir den Teufel nicht. Ich glaube, damit haben wir keine guten Karten. Aber unterschätzen wir noch viel weniger den Sieger, Jesus Christus. Unterschätzen wir ihn nicht, der seinen Jüngern und seiner Gemeinde eben eine Vollmacht gegeben hat, den Mächten des Bösen entgegenzutreten und Menschen der Herrschaft des Bösen zu entreißen. Unterschätzen wir nicht, was geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt und getauft wird, dem Machtbereich des Teufels entrissen wird. Gewiss wird der Teufel, wie ich eben schon sagte, versuchen, diesen Menschen zurückzuholen. Aber dass dieser zum Glauben gekommene Mensch ein Kind Gottes ist, dass sein Name im Himmel geschrieben steht, Jesus spricht hier jetzt auch davon in unserem Text, den ich vorgelesen habe, dass sein Name im Himmel geschrieben steht, das kann der Teufel nicht rückgängig machen. Das bleibt bestehen, was auch geschieht, wenn der Mensch sich eben weiter an Gott hält. Unterschätzen wir nicht, was geschieht, wenn bei einer Kinderbibelwoche beispielsweise, wenn bei einer Jugendfreizeit Kindern und Jugendlichen das Wort Gottes verkündigt wird, wenn sie dort von Christus hören und sie zum verbindlichen Leben in seiner Gemeinschaft eingeladen werden. Ja, manchmal fragt man sich selbst, ob die Kinder und Jugendlichen denn davon auch nur irgendetwas mitnehmen. Manchmal hat man den Eindruck, das geht gar nicht an sie ran, weil sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Ob dieser ganze Aufwand etwas bringt? Doch, das tut er. So ermutigt uns Christus hier. Da geschieht an den Herzen dieser Kinder und Jugendlichen mehr, als man zunächst wahrnehmen und erkennen kann. Da kämpft Christus gerade auch da, wo unsere menschlichen Kräfte oft nicht sehr weit reichen. Da hält der junge Menschen dadurch in seiner Gemeinschaft fest, auch wenn die Mächte des Bösen noch so sehr an ihnen ziehen mögen. Und unterschätzen wir natürlich auch nicht, was an einem Tag wie heute in einem Gottesdienst passiert. Das ist eben nicht nur eine Routineveranstaltung, die ja immer wieder gleich abläuft und die man sich darum auch nur in größeren Abständen anzutun braucht, sondern auch hier im Gottesdienst findet er statt, dieser Kampf. Der Kampf, den Christus hier schildert, da stürzt der Satan immer wieder von Neuem herab, wenn die Botschaft von Christus verkündigt wird, wenn Vergebung zugesprochen wird, wenn Christus hier auch etwas für unseren Körper tut, was keine Fitnessübung vermag und manchmal auch kein Arzt. Wenn er im Abendmahl sichtbar geworden in unserem Körper mit seinem Leib und Blut Wohnung nimmt und ihn damit vorbereitet auf die Auferstehung auch am jüngsten Tag. Unterschätzen wir darum, ja, Christus nicht. Und lassen uns von daher aber auch nicht dazu verleiten, zu sehr auf den Teufel und seine Möglichkeiten zu starren oder auch auf unsere Möglichkeit und Kräfte ihm zu widerstehen. Eins ist für mich ganz klar, und das ist eigentlich für mich auch das Thema dieses Tages mit dem Erzengel. Gott führt den Kampf gegen Satan, nicht ich. Er besiegt ihn einfach durch sein Erscheinen. Lest mal in der Offenbarung nach, wie der Teufel letztendlich besiegt wird. Es gibt überhaupt keinen Kampf. Christus erscheint auf dem Schlachtfeld und der Satan ist besiegt. Aus, Ende. Es gibt da nicht mal einen Kampf. Der Erzengel Michael wird ihn beseitigen, so steht es da, wirkungslos machen. Gott ist also der Sieger und niemals kann er von seinem heiligen Thron herabgestoßen werden. Das ist ganz sicher. Ich gebe euch diese Gewalt, sagt Christus zu uns. Ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Gewalt über die ganze Kraft des Feindes. Wie geht's euch damit? So oder so? Spüren wir immer wieder diese Gewalt, die wir da bekommen haben? Ich denke, das ist auch ein Stück weit interpretierungsbedürftig. Indem der Sohn Gottes seinen Jüngern Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes gibt, also Satans, mit dem Bild von Schlangen und Skorpionen, da kommt mir ganz automatisch dieser ganz, ganz alte Text aus dem ersten Buch Mose in Erinnerung. Wie heißt es da bei der Vertreibung aus dem Paradies? Sagt Gott zur Schlange, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Schon ganz zum Anfang der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen wird dem Teufel vorhergesagt, du hast keine Chance. Jesus wird dich endgültig besiegen, auch wenn du den Menschensohn dabei zu Tode bringst. Und darum, so sagt unser Text, dürfen Jünger Jesu Anteil daran haben. Sie müssen sich vor Schlangen und Skorpionen nicht fürchten, selbst wenn die ihr Gift versprühen. Alle diese Dinge werden keine Macht über die Seelen der Glaubenden haben. Halleluja, mögen wir mit den 72 jubeln. Aber Jesus holt uns dann schon wieder auf den Teppich zurück. 72 Jünger jubeln, weil sie etwas davon erfahren haben, was das für eine Kraft ist, die das Wort Gottes hat. Und natürlich lässt es uns aufhorchen, wenn Jesus sagt, nichts kann euch irgendwie schaden, wenn ihr im Namen Gottes unterwegs seid. Dabei ist für mich dann aber eigentlich klar, dass sich Schaden wirklich auf die Seele bezieht. Körperlichen, finanziellen, ideellen Schaden kann uns der Satan sehr wohl noch beibringen. Davon können verfolgte Christen ein Lied singen. Aber, wie heißt es so schön, aber was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Also darum geht es, die Seele letztendlich. Und daran ist nicht mehr zu rütteln. Daran kann der Satan nichts tun. Die Seele ist sicher bewahrt in Christus. Davon redet jetzt Jesus im Folgenden zu den 72. Wie gesagt, er holt sie gleich wieder auf den Teppich herunter. Doch, es stimmt, so macht er deutlich, in dem, was ihr tut, wenn ihr in meinem Namen unterwegs seid, geschieht in der Tat Spektakuläres, auch wenn man das mit den Augen nicht gleich wahrnehmen kann. In dem, was ihr tut, geschieht eigentlich in der Tat Menschenunmögliches, Wunderbares. Doch darauf sollt ihr euch gar nicht so sehr konzentrieren. Euer Glaube soll nicht an den Erfolgen hängen, die mein Wort hervorzurufen mag. Euer Glaube soll nicht an irgendwelchen spektakulären Erscheinungen hängen, sondern euer Glaube soll sich allein beziehen auf die Zusage, die ihr von mir doch schon erhalten habt, nämlich, dass euer Name im Himmel geschrieben steht, dass ich dort für euch im Himmel schon einen Platz reserviert habe. Darum geht's Jesus im Letzten, dass die Menschen wissen, und das ist etwas, was im Neuen Testament immer wieder vorkommt, wer glaubt, hat einen Platz im Himmel. Es ist die einzige Religion, die ich kenne, ist die, unsere, das Christentum, wo Menschen wirklich sicher sein können, dass sie einen Platz im Himmel haben werden. Ich finde das eine unglaublich wichtige Aussage. Was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat, gilt auch für uns heute in gleicher Weise. Unser Glaube, unsere Freude im Glauben soll nicht daran hängen, dass wir uns als Christen gut oder glücklich fühlen, dass in unserem Leben alles so gelingt, wie wir uns das erhoffen. Wer das erwartet, wird sicher enttäuscht. Unser Glaube, unsere Freude im Glauben soll sich nicht daran orientieren, wie voll zum Beispiel unser Gemeindehaus heute Morgen ist oder wie sehr unsere Gemeinde wächst und erst recht nicht an dem, was wir zu schaffen und zu erreichen vermögen. Christus gewinnt seinen Kampf mit den Mächten des Bösen oft genug gegen allen Augenschein, gegen alle Erfahrung. Manchmal gibt es da herzlich wenig zu sehen. Das enttäuscht uns vielleicht ab und zu. Da scheint auch oft genug in seiner Kirche alles dagegen zu sprechen, dass Christus wirklich der Sieger über den Teufel ist. Aber auch davon sollen wir uns nicht irre machen lassen. Denn Fest steht doch auch für uns dies eine, dass unser Name im Himmel geschrieben ist. Das gilt für jeden von uns seit dem Tag seiner Bekehrung und Taufe, als Christus uns bei unserem Namen gerufen und damit zugleich, hat jemand mal so schön formuliert, eine Tischkarte mit diesem Namen an seinem Tisch im Reich Gottes aufgestellt hat. Da sitzt. Dein Platz im Himmel ist und bleibt reserviert, komme, was da wolle. Der Teufel ist aus dem Himmel rausgeschmissen worden, der kann diese Tischkarte nicht mehr wegnehmen und entfernen. Ja, darüber freuen wir uns und darauf sollen wir unser Leben ausrichten, damit ja dies eine nicht passiert, dass der Platz im Himmel reserviert war und von dieser Reservierung am Ende doch nichts überbleibt, dass wir davon nichts wissen wollen. Und darum ist es wichtig zu wissen und zu glauben, ja, mein Platz im Himmel am Tisch Gottes ist reserviert. Ja, das ist allemal Grund zur Freude, die viel tiefer reicht als alles Wohlfühlgefühl zu einer Freude, die einmal endgültig ist und nie mehr vergehen wird. Freuen wir uns, dass unser Name im Himmel geschrieben ist. Das ist doch wirklich ein Grund zum Jubeln. Amen.